Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Herzlich willkommen zum Lagerbericht. Das sind leider wirklich schockierende Aufnahmen, die Sie da gerade hören und die ich hier sehe. Es handelt sich um Handyaufnahmen aus Beirut. Jüngst kam es dort erneut und vermehrt zu Feuergefechten und Schießereien. Und ich möchte mich heute mit Jacqueline Flori, der Zeltschule-Gründerin, über die Hisbollah unterhalten und auch, was sie mit den Feuergefechten in Beirut zu tun hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jacqueline.
Hallo Louis.
Ich würde sagen, bevor wir auf die jüngsten Gefechte in Beirut eingehen, gehen wir erstmal einen Schritt zurück und schauen uns die Hisbollah allgemein an. Kannst du vielleicht mal erklären, wer ist überhaupt die Hisbollah? Woher kommen die? Woraus sind die entstanden?
Ja, die Hisbollah spielt natürlich schon seit langer Zeit eine ganz wichtige, tragende Rolle im Libanon. Hisbollah heißt die Partei Gottes. Und als Partei hat die Hisbollah auch angefangen, als direkte Reaktion eigentlich auf den Krieg mit Israel, weil die Libanesen Israel als ihren Erzfeind ansehen und beständig in großer Angst leben vor weiteren Angriffen aus Israel. Und deswegen hat die Hisbollah so ein bisschen diese Rolle eingenommen von wir sind die, die euch beschützen werden. Wir sind die, die die Gefahr, die von Israel ausgeht, erkennen und wir sorgen dafür, dass sowas im Libanon nicht nochmal passiert. Und dieses Prinzip ist ja nicht neu, dass man die Angst der Bevölkerung nutzt, um eine neue Partei groß zu machen, die sehr extreme Ziele verfolgt. Und das Rezept ging natürlich auch im Libanon auf. In der Konsequenz, weil sie ja so diese Schutzfunktion eingenommen hat für das Volk, bedeutete das aber natürlich auch, dass die Hisbollah gesagt hat, wir brauchen eine eigene Armee. Das heißt, die Hisbollah ist also die einzige Partei im Libanon, die eine eigene Armee, ein eigenes Militär gegründet hat, extra zum Schutz der Bevölkerung. Das war der vorrangige Grund, jedenfalls das wurde öffentlich so gesagt.
Das heißt, es gibt dann zwei Armeen im Libanon.
Es gibt zwei Armeen im Libanon, genau. Eine von der Regierung, die offizielle libanesische Armee, und es gibt die von der Hisbollah. Und das Tückische daran ist, dass die von der Hisbollah mittlerweile doppelt so groß ist wie die staatliche Armee. Das heißt, die Hisbollah könnte auch jederzeit putschen, weil sie viel mehr Macht, viel mehr Waffen, viel mehr Soldaten hat als der Libanon als Staat selbst. Und deswegen ist die Hisbollah, hat sie definitiv einen Sonderstatus im Land. Was die Regierung betrifft, ist es ja so, dass es im Libanon vorgegeben ist, welche Ämter im Land, welche hochrangigen offiziellen Posten von welcher politischen und religiösen Partei besetzt werden. Und die Hisbollah ist natürlich schiitisch, gehört also zu den schiitisch besetzten Ämtern und führt zum Beispiel traditionell das Parlament an. Also immer der Premierminister ist sunnitisch, der Staatschef ist christlich und der Parlamentsvorsitzende ist immer schiitisch. Das ist dann jemand, der von der Hisbollah-Partei ist. Und die Hisbollah hat einfach auch deswegen eine Sonderstellung, weil sie sehr, sehr eng mit dem Assad-Regime in Syrien verbunden ist. Auch das wieder religiös begründet. Das Assad-Regime ist ja alawitisch. Das ist ein Minderheitsglaube, der den Schiiten sehr, sehr nahe steht. Das heißt, es gibt da diese religiöse Brücke und verfolgt auch im Libanon ganz eindeutig syrische Interessen. Das merken wir immer wieder bei uns in den Camps, dass wenn nach bestimmten Geflüchteten gesucht wird, die einfach aktenkundig als Regimegegner geworden sind in Syrien und bekannt wird, in welchem Camp sie leben, dann ist es nicht selten, dass die Hisbollah dann in dieses Camp kommt, eine Razzia veranstaltet, diese Familie sucht und verhaftet. Also solche Dinge passieren dort einfach. Und deswegen ist die Einstellung der Syrer gegenüber der Hisbollah ganz klar. Sie haben eine Todesangst vor ihr. Die Einstellung der Libanesen der Hisbollah gegenüber ist sehr ambivalent, weil es immer noch viele Libanesen gibt, die Angst vor Israel haben und die glauben, ja, ohne die Hisbollah wären wir denen schutzlos ausgeliefert, wenn es wieder zum Krieg kommt. Aber gerade seit den Explosionen am 4. August letzten Jahres gibt es auch viele Libanesen, die die Hisbollah ganz klar für diese Explosion verantwortlich machen und die sich deshalb sehr, sehr weit von der Hisbollah abgewendet haben.
Okay, zu der Verantwortung zu der Explosion, da kommen wir nachher nochmal genauer, gehen wir nochmal genauer drauf ein. Jetzt würde mich die Verbindung zum Assad-Regime nochmal interessieren. Gibt es da nur die religiöse Verbindung oder kommt da auch irgendwie Geld ins Spiel, dass das Geld fließt jetzt von Assad oder auch vom Iran Richtung Hisbollah? Gibt es sowas auch?
Also die Hisbollah ist komplett Iran finanziert. Auch die ideelle Leitfigur der Hisbollah ist ganz klar der Ayatollah im Iran. Es gibt zwar auch einen libanesischen Chef der Hisbollah, das ist Nasrallah, aber was an Glaubensvorbildern und an Glaubensdogmen für die Hisbollah wichtig ist, das kommt alles aus dem Iran. Und es gibt auch seit Jahren die Mehr, dass die Hisbollah in Dollar bezahlt wird, sowieso im Libanon, das ist eindeutig nachgewiesen, aber es gibt diese mehr, dass aus dem Iran Flugzeuge gefüllt mit Dollar am Beiruter Flughafen landen und das sind jeden Monat die Gehälter für die Hisbollah-Abgeordneten und für die Hisbollah-Milizen. Also die Verbindung zum Iran ist sehr, sehr eng. Und was die Verbindung zu Syrien betrifft, so hat die Hisbollah tatsächlich auch auf syrischem Boden an der Seite des syrischen Regimes gekämpft. Also gerade im Grenzgebiet in der Nähe noch der libanesischen Grenze, aber auf der syrischen Seite, hat die Hisbollah viele Bodenkämpfe für die syrische Armee übernommen. Und es gibt eine ganz, ganz enge Verbindung zur Assad-Familie.
Und wie sieht es dann im täglichen Regierungsgeschäft aus? Also ich stelle es mir irgendwie sehr, sehr schwierig vor, als demokratische Partei, sofern es solche überhaupt dann wirklich gibt, im Libanon mit so einem Akteur zusammenzuarbeiten, der eigentlich komplett aus dem Ausland finanziert ist, auch aus dem Ausland ideell geleitet ist. Wie sieht es aus? Gibt es da Kooperationen oder Koalitionen? Wer arbeitet mit denen zusammen?
Also es ist leider eine Regel im Libanon, dass dort die politischen Parteien und auch die religiösen Gruppen vor allem gegeneinander arbeiten. Koalitionen gibt es sehr wenige, funktionierende Koalitionen gibt es meiner Meinung nach keine. Also das ist wirklich ein Hauen und Stechen eigentlich innerhalb der Regierung. Und es ist aber vor allem so, dass die meisten politischen Parteien und Akteure im Libanon sehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und auch gar nicht das Wohl des Volkes für sie im Vordergrund steht. Das merkt man immer wieder. Und es fühlt sich auch niemand für das Wohl des Volkes verantwortlich. Also daran, das erkennt man ja schon daran, dass es kein funktionierendes Gesundheitssystem gibt, kein funktionierendes Müllsystem. Alles das, was selbstverständlich sein müsste, was an Leistungen vom Staat kommt, passiert im Libanon einfach nicht, weil es den meisten Regierungsmitgliedern genug ist, dass es ihnen selbst gut geht. Und solange sind auch keine Koalitionen oder keine Kompromisse mit etwas, wovon man vielleicht selbst nicht überzeugt ist, notwendig.
Und gibt es dann aber Politiker, die die Hisbollah aktiv bekämpfen oder zumindest sich denen entgegenstellen? Also wenn man jetzt schaut, zum Beispiel der Ministerpräsident Mikati oder der Präsident Aoun, wie stehen die zur Hisbollah? Tolerieren die die? Unterstützen die die vielleicht noch? Oder werden sie unterstützt von der Hisbollah? Oder sind sie eher feindlich gegenübergestellt?
Also es gab und gibt in der Geschichte immer beides. Ich würde sagen, das letzte Beispiel für jemanden, der sich öffentlich immer sehr gegen die Hisbollah ausgesprochen hat, war Ministerpräsident Saad Hariri, der ja sogar angeblich, dieses Narrativ wurde ja nie aufgelöst, vor der Hisbollah geflohen ist, weil er solche Angst vor Anschlägen hatte. Der Ministerpräsident des Libanon hatte Angst vor einer Partei, das muss man sich mal vorstellen,
ja.
Und hat das Land verlassen, ist nach Saudi-Arabien geflohen und hat sich da 10 Tage versteckt. Aber selbst bei Hariri hat man immer gesagt, unter der Hand macht er Geschäfte mit der Hisbollah, weil es ganz unmöglich ist, ohne die Hisbollah irgendeinen hohen Posten im Land zu bekleiden, weil die Hisbollah eben diese unendlichen Geldmengen hat und auch dieses riesige Militär. Also wirklich gegen die Hisbollah arbeiten kann im Grunde im Libanon niemand. Es gibt schon, gerade jetzt, wo sich die öffentliche Meinung gegen die Hisbollah wendet, Politiker, die die Hisbollah öffentlich kritisieren. Aber unter vorgehaltener Hand müssen alle mit ihr zusammenarbeiten, sonst wären sie nicht mehr in ihren Ämtern.
Okay. Du hast gesagt, es gibt inzwischen schon Protest. Wie sieht der aus? Also trauen sich die Menschen wirklich gegen die Hisbollah explizit auf die Straße zu gehen oder müssen sie da auch dann mit Gewalt rechnen?
Zu beidem ja. Es gehen seit der Explosion am 4. August gehen immer wieder Menschen auf die Straße, auch ganz gezielt mit der Forderung, dass endlich ermittelt wird. Es gab ja einen Ermittlungsausschuss nach dieser Explosion. Also man muss dafür verstehen, dass es Tage gedauert hat nach dem 4. August, bis überhaupt klar war, was da passiert ist. Also in den ersten Minuten und ich würde auch fast sagen in den ersten Stunden danach waren die meisten Beiruter immer noch davon überzeugt, dass es da einen Angriff gab, möglicherweise sogar einen Angriff aus Israel, dass da eine Bombe abgeworfen wurde, denn was hätte da sonst diese Explosion hervorrufen können?
Diese Gerichte hat ja auch die Hisbollah ganz gezielt
genau,
gestört, oder?
Genau, so ist es, ja. Und es kam dann erst Tage später, hat man dann erst herausgefunden, dass eben Chemikalien im Hafen gelagert worden sind und die angeblich von selbst explodiert sind. Und als dann immer mehr Fragen danach gestellt wurden, warum denn um Himmels Willen solche Unmengen von Sprengstoff im Hafen gelagert werden, war auch immer schneller klar, dass die Hisbollah da ihre Finger im Spiel haben muss. Denn von diesen Gerüchten, dass Israel sie uns angegriffen hat, profitiert nun mal nur die Hisbollah. Von jedem Angriff von außen profitiert nur die Hisbollah, weil die eben als Schutzschild gegen äußere Mächte, äußere Angriffe gesehen wird. Und weil sie auch, das muss man ganz realistisch sagen, die einzige Kraft im Staat ist, die überhaupt die Manpower und das Geld hat, so viel Sprengstoff zu besorgen, zu verstecken, zu bezahlen. Ich wüsste nicht, wer das sonst tun könnte. Und von da an haben sich diese Forderungen der Aufklärung gemehrt. Und es gab dann auch einen ersten Ermittlungsausschuss. Der Ermittlungsrichter, der erste, wurde aber dann mittlerweile, Fadi Sawan war das, wieder abgesetzt, weil auch die Hisbollah behauptet hat, er sei befangen, er würde ganz gezielt gegen sie ermitteln, er müsse abgesetzt werden. Mittlerweile gibt es einen zweiten, Tariq Bitar, und da sind wir jetzt bei diesen aktuellen Demonstrationen und bei diesen aktuellen Ausschreitungen
genau,
im Libanon.
Kann man vielleicht kurz dazu sagen, also was Sie vorhin in der Einleitung gehört haben, das waren eben diese Schießereien, die haben sich im Prinzip vor dem Justizpalast abgespielt und da gab es Demonstrationen wiederum gegen den jetzigen Ermittlungsrichter, immer noch in Bezug auf die Explosion.
Genau, so ist es. Also die Hisbollah hat zu diesen Demonstrationen aufgerufen. Die Hisbollah hat dazu aufgerufen, dass man demonstrieren soll, um Tariq Bitar, den neuen Ermittlungsrichter, abzusetzen. Und zwar deswegen, weil der Finanzminister, der damalig im Amt sich befindende Finanzminister, ein Mitglied der Hisbollah ist und sich der Verdacht erhärtet, dass er an dieser Sprengstofflagerung massiv mitbeteiligt war. Und Tariq Bitar hat diesen ehemaligen Finanzminister der Hisbollah vorgeladen und der lehnt aber jegliche Befragung ab und Allein die Einladung zur Befragung war für die Hisbollah aber Grund genug, um bereits wieder zu behaupten, auch der neue Ermittlungsrichter wäre befangen und nicht neutral und müsste abgesetzt werden. Und während dieser von der Hisbollah durchgeführten Demonstration vor dem Justizpalast kam es dann zu Ausschreitungen. Also Hisbollah-teilnehmende Demonstranten haben das Feuer eröffnet. Und das hat sich dann mehr oder weniger in der ganzen Stadt, gab es überall solche Ausschreitungen. Und das Zentrum war ganz klar vor dem Justizpalast. Aber Schießereien, Schusswechsel gab es an mehreren Standpunkten der Stadt. Und sie sind auch bis heute, es ist einen Tag später, nicht beendet.
Ja, und also wirklich auch mit schlimmen Folgen. Also es sind ja nicht nur Schießereien, es gibt inzwischen mindestens 6 bestätigte Todesfälle, genau, und Dutzende, genau, Schwerverletzte. Ja. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. Die Hisbollah ruft zu Demonstrationen auf und dann schießen sie selber aus ihren Demonstrationen raus wild in die Menge. Oder so sah es zumindest auf den Videos aus.
Also man geht davon aus, dass Vorbeilaufende oder auch Hisbollah-Gegner, die extra dahin gefahren sind, sie beschimpft haben, ihnen gesagt haben, wieder diese Forderung gestellt haben, die Immunität der Abgeordneten endlich aufzuheben, die Abgeordneten dazu zu zwingen, dass sie aussagen müssen und die Aussage nicht verweigern dürfen. Und man geht davon aus, dass die Schüsse dann eröffnet wurden auf eben Vorbeilaufende oder Hisbollah-Gegner, die extra zu diesem Versammlungsort auch gekommen sind in einer Art Gegendemonstration und dass so die Schusswechsel begonnen haben.
Okay, verstehe. Also man muss dazu sagen, wir gehen davon aus, es gibt natürlich, es ist der Libanon, keine Bestätigung, wer jetzt wirklich die Täter sind. Das heißt immer, es ist unklar, wer es ist.
Genau.
Wenn man sich es von außen anschaut, wird es einem doch relativ klar. Ich denke, vor allem du hast da ganz gute Einsichten. Aber wir können natürlich trotzdem nur mutmaßen. Aber jetzt ist trotzdem interessant, welche Auswirkungen haben denn jetzt diese Schießereien, diese Unruhen im Libanon und in Beirut auf insbesondere die internationalen Hilfsgelder? Die werden ja eigentlich immer daran geknüpft, dass es Fortschritte geben soll, dass es auch irgendwie, ja, keinen Bürgerkrieg jetzt da gibt. Also es ist noch kein Bürgerkrieg jetzt momentan, aber es ist natürlich schon heikel, oder?
Es ist heikel, ja. Also diese Aufklärung des 4. August, da führt meiner Meinung nach für das Volk kein Weg daran vorbei. Das hat man jetzt auch gerade wieder gesehen. Ich war ja am ersten Jahrestag des 4. August, jetzt also in diesem Sommer, in Beirut. Und da hat man gesehen, wie offen diese Wunde für die Beiruter einfach immer noch ist. Und man hat die Versammlungen und die Demonstrationen am Hafen gesehen. Und auch da wurden die Forderungen laut, dass die Schuldigen endlich verantwortlich gemacht werden müssen. Und dass man sich nicht mehr mit teilweise wirklich hanebüchenen Geschichten seitens der Regierung abspeisen lassen will, sondern dass es jemand Verantwortlichen geben muss, weil es ja auch immer noch so ist, dass das Land massiv unter den Folgen dieser Explosion leidet. Das ist ja nicht vorbei. Man kann ja nicht sagen, die Fenster sind repariert und jetzt hacken wir das ab und machen so weiter wie vorher. Sondern das Land ist ja wirklich vor allem auch durch die Folgen dieser Explosion in eine grauenhafte Abwärtsspirale gerissen worden, wo wir noch gar keinen Boden sehen. Es geht immer noch weiter runter. Also das ist ganz wichtig für die Menschen dort, dass sie nicht das Gefühl haben, die uns das angetan haben, die sitzen immer noch im Regierungspalast und die treffen immer noch Entscheidungen für uns. Und deswegen glaube ich, dass es eine gute Entscheidung war, trotz dieser Ausschreitungen Tarek Bitar nicht abzuberufen, sondern zumindest jetzt im Moment noch, wer weiß, wie lange es gut geht, jetzt im Moment noch darf er weiter ermitteln. Und muss das auch tun, weil es wird definitiv keinen Frieden im Libanon geben, bevor nicht eindeutig geklärt ist, sofern man das in so einem Land überhaupt eindeutig klären kann, wer Verantwortung für diesen Zwischenfall trägt. Es sind im Moment immer noch, es wurden über 25 Leute verhaftet, unmittelbar nach der Explosion, also der Hafenleiter zum Beispiel. Und es sind 18 von diesen Personen sind immer noch in Untersuchungshaft, aber eben niemand aus der Regierungsebene. Niemand, der wirklich Verantwortung trägt. Und das ist das, was den Libanesen so aufstößt. Da hat ja nicht der Leiter des Beiruter Hafens hat nicht entschieden, mehrere Tonnen Ammoniaknitrat in einem Silo zu lagern. Diese Entscheidung hat ja jemand von oben getroffen. Und dieser jemand muss gefunden werden, sonst gibt es keinen Frieden im Libanon.
Also wenn Sie Interesse oder interessiert sind an den Folgen der Explosion, dann kann ich nochmal auf den Lagerbericht Folge 9 verweisen. Da gehen wir nochmal sehr detailliert darauf ein. Genau. Ich würde jetzt zum Abschluss, würde mich nochmal interessieren, ob du im Libanon schon mal selbst in eine Situation gekommen bist, wo es irgendwie Schießereien oder Feuergefechte gab oder ob du selber mal das Gefühl hattest, dass du irgendwie in Gefahr warst, als du vor Ort warst.
Wir hatten tatsächlich noch nie das Gefühl, dass wir in unmittelbarer Gefahr waren. Wir haben oft sehr viel Glück gehabt. Also bei einer unserer letzten Reisen gab es Schießereien in unmittelbarer Flughafennähe, gerade als wir gelandet sind und angekommen sind. Und ich habe dann, als wir bei unseren Freunden angekommen sind, habe ich gesagt, um Gottes Willen, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Wir haben 20 Mal versucht, dich anzurufen. Ich hatte mein Handy immer noch ausgeschaltet vom Flug. Und ich sage, warum? Was war los? Und dann haben wir das mitgekriegt, dass wir also offensichtlich gerade noch durchgekommen sind, bevor man wegen dieser Schießerei die Straßen gesperrt hat. Und sowas passiert relativ häufig im Libanon. Das ist leider so. Aber wir hatten tatsächlich immer das Glück, dass wir noch nie selbst in unmittelbarer Gefahr waren. Aber solange die Hisbollah diese Macht im Land hat, wird es zu solchen Situationen immer wieder kommen.
Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass das bei dir weiterhin gut funktioniert, dass du niemals in eine wirklich brenzlige Situation kommst und so weiterhin die Arbeit gut machen kannst vor Ort.
Vielen, vielen Dank.
Ich sage danke für das interessante Gespräch und wir hören uns dann nächste Woche.
Genau, bis dann.
Tschüss. So, das war's auch schon wieder mit der heute etwas kürzer ausgefallenen Folge des Lagerbericht. Wenn Sie Fragen oder Anregungen und Kritik zum Podcast haben, dann gerne an die E-Mail-Adresse podcast@zeltschule.org. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mal auf unserer Website oder unserem Online-Shop unter www.zeltschule.org vorbeischauen. Bis nächste Woche.